nach fehlte jede Spur von ihm. Die Eltern erstatteten eine Vermisstenanzeige. An der Suchaktion der folgenden Zeit beteiligten sich allein von der Polizei über 1000 Beamte, die die komplette Umgebung durchkämmten. Auch Tornado-Kampfjets der Bundeswehr und Drohnen mit speziellen Kameras wurden bei der Suche eingesetzt. Die Eltern richteten sich 3 Wochen nach dem Verschwinden in einem Appell im Fernsehen an den Täter und baten um Hinweise auf den Verbleib ihres Sohnes. Gib uns bitte unser Kind zurück oder sage, wo wir Mirko finden können.
Als klar war an dem Morgen, dass Mirko sich nicht verspätet hatte oder noch bei einem Freund war, ihr auch bereits in umliegenden Krankenhäusern angerufen hattet, ob es irgendeinen Unfall gegeben hatte, ist Reinhard mit eurem älteren Sohn Alex losgezogen, um alle möglichen Strecken nochmal abzufahren. Und Sandra, du warst zu Hause. Magst du uns schildern, was so in dir vorgegangen ist?
Also es schießen einem in dem Moment viele Gedanken durch den Kopf. Aber mir war in dem Moment total wichtig, auch Gott mit ins Boot zu nehmen. Weil ich halte jeden Morgen so meine Andacht. Ich habe so einen Gebetskalender und auch einen Kalender, wo halt Bibelstellen für jeden Tag drin stehen. Und ich habe gedacht, ich möchte nicht in diesen Tag gehen ohne dem. Und habe ich mich hingesetzt und habe halt diese Bibelstelle gelesen. Und genau an dem Morgen war aus Samuel 22, Vers 31 eine Stelle, wo es sinngemäß hieß, dass wir, auch wenn wir in Gefahr kommen, immer bei Gott sicheren Schutz haben. Und das hat mir irgendwo totalen Trost gegeben, weil ich genau innerlich wusste, es ist jetzt was passiert, was ich mir nicht wünsche. Und wir sind als Familie gerade in einer Gefahrensituation, die wir nicht einordnen können. Und habe wirklich Gott gebeten, uns durch diese Zeit hindurchzutragen und mit uns zu gehen und auch diesen Bibelvers in Anspruch zu nehmen. Und der hat mich wirklich auch durch diese ganze Zeit, die wir eine Wartezeit hatten, getragen.
Reinhard, ihr habt ja 3 weitere Kinder. Wie erlebt man das als Familie, wenn der Sohn, der Bruder nicht mehr da ist und keiner weiß, wo er ist und wie es ihm geht? Wie hast du das erlebt, die erste Zeit?
Ja, es ist schlichtweg eine Katastrophe, kann man sagen. Das ist keine Übertreibung, vielleicht sogar noch in mancher Form gelinde ausgedrückt. Es ist etwas Unbeschreibliches, wo man jeglichen Gedanken nicht mehr wirklich greifen kann oder fassen kann, was wirklich passiert sein könnte. So alles hoffnungslos manchmal, wenn man nicht weiß, was wirklich passiert ist und versucht, jeden möglichen Gedanken in einen Gedanken vielleicht zu verwandeln, der vielleicht doch noch mit einer Hoffnung rauskommt, ist vielleicht doch nicht so Schlimmes passiert, ist irgendwie, sag mal, dass man die Hoffnung nie aufgibt, das ist eigentlich bis zum letzten Tag, wo man dann halt doch die Gewissheit hatte, immer geblieben, dass dieser Funke an Hoffnung da geblieben ist, aber letztlich war es wie eine Katastrophe, ist es wirklich so gewesen, dass in jeglicher Form alles erstmal über den Haufen gewirbelt wird und dass es nichts mehr wirklich zählt. Alles andere ist erstmal unwichtig geworden und man versucht sich, ja, was versucht man? Es ist einfach eine unbeschreibliche Leere, eine unbeschreibliche Situation, die man erstmal nicht greifen kann und einfach schwer vorzustellbar ist. Ne?
Was hat dir in der ersten Zeit geholfen?
Gut, wir sind natürlich nicht nur Christen, die in einen Gottesdienst gehen, sondern wir haben ganz klar und fest eine Beziehung zu Jesus. Wir glauben also an Jesus und wissen um schon so viele andere Situationen, in denen er uns geholfen hat. Es gab wirklich bezeichnende Situation. Ich weiß, wo ich um meine Lehrstelle gesucht habe und um viele andere Sachen, wo ich gemerkt habe, dass Gott wirklich da ist. Und das war das Einzige, was wir machen konnten. Wir haben jeder für sich, gerade da, wo man halt war, gebetet. Es kamen Lieder in unsere Herzen rein, die man auch irgendwo leise dann für sich gesungen hat, um irgendwie versuchen, über Wasser zu bleiben. Und das war so das Einzige, was wir im Prinzip so gemacht haben, wo wir gesagt haben, wenn es jetzt nur noch einen geben kann, der vielleicht helfen kann, dann ist es Gott, weil der weiß, was passiert ist.
Und wie war das so mit zwischenmenschlichen Beziehungen? Habt ihr die erstmal lieber gemieden oder wie seid ihr so damit umgegangen?
Ja, in der ersten Zeit war es sowieso schwierig, weil von polizeilicher Seite natürlich viele Fragen und viele Details gefordert wurden. Sie haben doch sehr versucht, unser Leben zu durchleuchten, unsere Persönlichkeit zu durchleuchten, um irgendwelche Anhaltspunkte zu finden, wo sie ansetzen konnten. Von daher war es mit zwischenmenschlicher Beziehung nicht ganz so einfach. Das nächste Problem ist natürlich, wie begegnet man Menschen, denen so etwas passiert ist? Das heißt, selbst von außen ist es erstmal eine Schwierigkeit, wie gehe ich auf den anderen zu? Und das war auch das Gute, dass ich im Prinzip von meinem Arbeitgeber frei bekommen habe. Ich bin also 2 Monate zu Hause geblieben und das war eine riesengroße Hilfe. Ich wollte mich nicht unbedingt abschotten. Das habe ich gemerkt, das bringt nichts. Das lässt mich nur noch alleine und noch mehr versauern und nicht weiterkommen, sondern es war eher halt so gewesen, dass keiner wirklich wusste, wie geht man überhaupt in dieser Situation überhaupt um. Und da wir, wie gesagt, von der Polizei sehr in Anspruch genommen wurden, war es jetzt nicht so gewesen, dass wir nur für uns waren, aber Familie war sehr ganz nah bei uns. Also da haben wir schon auch relativ engen Kontakt auch gehalten und auch bewusst gesagt, dass wir den haben wollen. Andere, die uns nahe standen, auch die am Ort gewohnt haben, haben gesagt, dass wenn wir Hilfe brauchen, ob es jetzt ums Essen ist, ob es jetzt um Wäsche waschen ist oder einkaufen, so alltägliche Sachen, weil auch die Presse natürlich sehr stark vor Ort war, das hätten die uns abgenommen, hätten uns geholfen. Also es gab schon was, aber es war nicht immer einfach.
Ja, 3 Wochen nach dem Verschwinden von Mirko hat euch die Polizei geraten, mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit zu gehen. Die wurde auch im Fernsehen dann ausgestrahlt, ich glaube deutschlandweit. Und mit diesem Tag trat dann ja eine unglaubliche Öffentlichkeit, sag ich mal, in euer Leben. Also von da euch kannten euch alle, also ganz Deutschland fieberte ja mit. Wie seid ihr damit umgegangen, Sandra?
Also es war am Anfang schon ein bisschen komisch, weil wenn man sonst so als Normalbürger, sage ich mal, in seinem Alltag ist, man lebt sein Leben, ist anonym. Was heißt anonym? Aber ne, ist nicht so bekannt. Und ich habe es schon gemerkt, wenn ich mit dem Hund rausgegangen bin, am Anfang sind die Leute noch an einem vorbei, weil ja keiner wusste, wer ist jetzt wirklich diese Familie oder halt die engen Bekannten durch Schule und Kindergarten. Aber als dann plötzlich der Appell war, man hat gemerkt, auch ein Autofahrer, der an einem vorbeigefahren ist, hatte plötzlich so ein trübes Gesicht und Mitleid sah man aus diesem Gesicht und es war schon komisch. Und ich kannte ja diese Leute nicht, aber sie kannten mich. Und selbst wenn wir in einen anderen Ort gefahren sind, hat man gemerkt, dass die Leute irgendwie komisch geguckt haben. Und als wenn, irgendwoher kenne ich die Leute, aber ich kann jetzt nicht zuordnen, woher. Und dann muss man sich erstmal auseinandersetzen und bewusst machen, okay, ich habe jetzt ein Gesicht nach außen, was jeder kennt, und mal gucken, was passiert.
Diesen Appell zu machen, das war ja deine Entscheidung dann, oder?
Ja, also es wurde uns angeraten und wir haben immer gesagt, wir machen nur das, was auch der Polizei dienlich ist in dem Job, den sie machen. Wir hätten jetzt nicht aus eigener Kraft heraus irgendwas in die Wege geleitet. Und dann haben sie gesagt, so überlegen Sie sich, ob Sie das beide machen oder einer von Ihnen. Und Reinhard hat sich sofort rausgehalten. Der hat gesagt, ich kann das nicht. Ich werde kein Sterbenswörtchen rauskriegen. Und dann habe ich gesagt, gut, aber wer sonst soll es machen? Wir sind nur 2 Elternteile. Ich sage, okay, ich mach's. Und habe mich dann überwunden. Und es fiel aber nicht leicht. Ich bin sonst ein sehr fröhlicher und temperamentvoller Mensch. sodass die Beamten gedacht haben, boah, das macht die gleich so mit einem Lächeln im Gesicht, wenn sie da vorne sitzt. Aber dem war nicht so. Ich habe schon beim Üben ein Kloß in den Hals bekommen und immer diese Stelle, mein Kind liegt jetzt irgendwo draußen im Kalten und ich weiß nicht, wie es ihm geht, ob es überhaupt noch lebt. Ich möchte ein Lebenszeichen haben und da habe ich geheult, Rotz und Wasser. Und Reinhard ist dann nur an dem Zimmer vorbei und meinte, aus dem Grund mache ich es nicht. So nach dem Motto, siehst du, jetzt hast du das Problem. Ne? Und ich habe gesagt, ich mache das aber, ich mach's. Und ja, und man hat ja gesehen, was dann auch bei rumgekommen ist. Und unsere Hoffnung war halt, dadurch irgendwie noch mehr Hinweise zu bekommen oder sogar Mirko vielleicht vor der Tür stehen zu haben, dass jemand ihn gefunden hat.
Wie war diese Öffentlichkeit für dich, Reinhard, also die Presse und jetzt plötzlich so bekannt zu sein, sag ich mal?
Ja gut, es war schon ungewohnt. Auf der anderen Seite hat es mich von Anfang an irgendwo verblüfft oder auch erstaunt, als ich gemerkt habe oder realisiert habe, will ich sagen, dass ein so großes Medieninteresse überhaupt da entsteht und auch so viele andere Sachen entstanden sind. Es wurde gerade erwähnt, über 1000 Polizisten und so. Das hat mich eher verwundert und erstaunt, weil ich sage, wer kennt mich und wer bin ich? Ich bin kein, weiß ich, irgendwie VIP-Person oder jemand, der wirklich da Nobelpreisträger oder was auch immer, wo man sowas investieren würde oder wo ich jetzt sagen würde, würde ich da drin investieren und plötzlich nimmt die Medienwelt etwas in die Schlagzeilen auf, wo ich einfach erstmal erstaunt war, aber trotzdem irgendwo auch auf der einen Seite dann froh war, da wächst auch wieder eine Hoffnung raus, dass dieser Fall dann hoffentlich vielleicht eher und auch gut dann geklärt wird. Also das war so dieser Eindruck so ein bisschen, dass ich gesagt habe, wenn da wirklich so viel jetzt entsteht, ich wollte es ja nicht blocken, warum auch, dann habe ich vielleicht doch eher die Chance, dass alles vielleicht doch noch gut wird.
Ja, ich habe in dem Buch auch von dem von Ingo Thiel gelesen, der ja den Fall so übernommen hatte, und da steht ja auch so drin, dass ihr zwischendurch der Polizei Mut gemacht habt. Das ist ja eher ungewöhnlich. Also Polizei erlebt das ja oft, dass sie dann mit purer Verzweiflung dann auch bei den Betroffenen zu tun haben. Und ja, ihr hattet ja irgendwie dann über die Monate doch eine besondere Beziehung auch zur Polizei. Die sind ja bei euch ein- und ausgegangen. Magst du das ein bisschen erzählen, Sandra? Und wie diese Beziehung zur Polizei auch gewachsen ist, wie viele Polizisten überhaupt da auch so beteiligt waren, wie ihr die kennengelernt habt oder ja, vielleicht auch, was du von der Nikolaus-Aktion da erzählst. Also
ja, also es war schon was Besonderes. Wir sprechen jetzt immer so von Familie, also das ist schon wie Familie Soko gewesen. Und wir haben halt so 3 bis 4 Beamte gehabt, die regelmäßig in unser Haus ein- und ausgekommen sind, das nannte man Opferschutz, die dann wirklich den engen Kontakt zur Familie hatten und alles Mögliche erfragt haben. Wie war ihr Kind? Was macht es? Und ja, und das haben die dann weiter in die große Soko getragen, sage ich mal, wo die dann mit 60 bis 70 Mann teilweise saßen, um dann halt diese Dinge Revue passieren zu lassen und zu gucken, ja, was kann man weiter tun? Und ja, wir hatten ja so viele Phasen, die wir auch durchgegangen sind und zwischendurch kam die Spurensicherung dann ins Haus, die dann auch wieder auch ganz lieb mit den Kindern umgegangen sind. Ich weiß, die Mädels haben gestaunt über die Handschuhe, die die Beamten dann anhatten. Die waren so in lila und haben gesagt, boah, sind das coole Einmalhandschuhe, ne? Hätten wir auch gerne. Ja, und dann kam der Beamte ein paar Minuten später und brachte einen Riesenbeutel voll mit diesen Handschuhen, die Kinder dann haben durften. Ja, so haben die halt auch mit ins Boot genommen oder gezeigt, was sie da machen, wie sie das alles abkleben und so. Und so war das auch für die Kinder so was ganz Normales, sag ich mal, wenn da jetzt ein Beamter in Zivil kam. Das war dann irgendwann schon normal, sag ich mal, weil sie wussten, es geht wieder ein Stück weit näher, dass sie unseren Bruder finden. Ja, und als dann Nikolaus war, habe ich gedacht, boah, irgendwas musst du machen. Die gehen ständig nach draußen, die kämpfen da für dich, die suchen in den Maisfeldern, haben sie gesucht im Herbst. Und bei uns ist auch sehr schlammiges Gebiet, sodass es auch sehr pfützenreich ist. Selbst da sind sie durchgewattet und ich habe gedacht, Wahnsinn, was die da so ja für einen Aufwand betreiben. Und wir sitzen zu Hause und können nicht viel mehr machen, als auf einen Anruf warten und sagen, das und das hat er getragen oder die und die Farbe hatten die Socken. Und das war so unser Job. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir basteln jetzt für die Soko. Und dann habe ich mit den Kindern Adventsbäume gebastelt, wo wir dann einen Vers draufgeschrieben haben und einen Nikolaus dran geklebt. Beim Bäcker habe ich dann kleine Wegmänner bestellt. Und dann sind wir...
Erklärst du mal, was das ist? Sowas kennen wir, glaube ich,
noch gar nicht. Ach so, das sind so, ich weiß nicht, sagt euch Stuten was oder Stütchen? Ja? So in die Richtung mit Rosinen, ne? So ein leckerer Hefeteig. Und das halt dann wie so ein Männlein gebacken. Und das habe ich dann eingepackt in so eine richtig toll beklebte Kiste, die war echt riesig. Und dann haben meine Mutter und ich uns so Weihnachtsmützen aufgezogen und dann sind wir als Nikoläuse losgezogen. Und an dem Tag war es tierisch glatt draußen, also die Straßen waren echt spiegelig und ich hatte dann auch kein Auto da, musste mir dann das Auto von der Schwester leihen. Ja, und wir sind dann ganz wackelig über den Parkplatz der Polizei gelaufen und als wir in dem Präsidium ankamen, das war so eine herzliche Atmosphäre und als sie uns gesehen haben, haben die gedacht, das gibt's doch jetzt nicht. Und ich hatte ein Poster mit dem Schlepptau von Spuren im Sand. Aus dem Grund, weil die Beamten mich halt gefragt haben, wie ich mich fühlen würde. Und das war so die einzige Möglichkeit, die ich hatte, ihnen klarzumachen, wie ich mich jetzt als gläubiger Mensch fühle in meiner Situation. Weil als Nicht-Christ habe ich gedacht, wie soll der das verstehen, wie ich mich gerade fühle.
Erklärst du das mal mit diese Geschichte Spuren im Sand, die kennt ja nicht jeder.
Ja, und zwar ist das halt ein Bild, wo man nur eine Spur im Sand sieht und Gott denjenigen trägt. Und derjenige dann aber fragt, und wo bin ich, wo ist meine Spur? Und er sagt, du bist in meinen Armen oder ich trage dich und deshalb sehen wir nur diese eine Spur. Und dann habe ich gesagt, so fühle ich mich zurzeit, dass Gott mich trägt und ich wirklich nur eine Spur sehen kann. Und ja, meine Spur einfach ein Stück weit verschwunden ist. Und damit konnten die Beamten dann jede Menge anfangen. Und dann habe ich gedacht, das sollen sie zur Erinnerung sich da auch ins Präsidium hängen. Und das war einfach fantastisch. Die Beamten kamen teilweise nur auf mich zugeströmt und haben gesagt, oh, Frau Schlitter, Sie hier, darf ich Sie einmal drücken? Ihr Mirko ist wie mein eigenes Kind. Dann habe ich gesagt, wenn es weiter nichts ist, klar, einen Drücker verteile ich gerne. Also wir hatten auch ein herzliches Miteinander irgendwo, wo sie gemerkt haben, Mann, die sind auch für mich da. Und das war für sie eine ganz neue Erfahrung, weil normalerweise ist das umgedreht, dass der Beamte hinkommt und die Familie ist total verzweifelt, sitzt in der Ecke, heult womöglich nur und sie müssen irgendwie versuchen, sie aufzupäppeln, zu ermuntern. Und das war bei uns halt nicht, sondern das war eher das Gegenteil, dass wir gesagt haben, ja, macht weiter, wir glauben an euch und ihr seid diejenigen, die da Möglichkeiten haben. Und da ist unser Latein am Ende. Ich sage, ich habe in anderen Dingen Schwerpunkte, aber nicht in dieser Sache. Und das fanden die halt total toll, so ein vollstes Vertrauen zu haben. Und da sind bis heute noch Beziehungen, die aufrechterhalten bleiben und die Erinnerung ist halt immer noch da. Ne? Und auch bei vielen anderen, dass die Beamten gesagt haben, das ist ein Fall, der war so markant, den können wir einfach nicht vergessen.
Ja, super, dass so eine gute Zusammenarbeit möglich war, dass man sich nicht irgendwie gegenseitig, keine Ahnung, mit Vorwürfen irgendwie da noch begegnet oder so, sondern dass ihr so zusammenarbeiten konntet und sie euch und ihr ihnen auch Mut machen konntet über diese ganzen Monate. Ja, wir nehmen uns einfach einen Moment Zeit, das Gehörte zu verarbeiten und hören jetzt einen Musikstück am Klavier von Matthias Zeltwanger.
Bei der von der Polizei eingerichteten Sonderkommission gingen in den Wochen und Monaten Tausende von Hinweisen ein. Einer dieser Hinweise führte zur Ergreifung des mutmaßlichen Täters. Ein Zeuge hatte in der Nähe des Fundortes des Fahrrads einen dunklen VW Passat der Baureihe B6 beobachtet. Die Polizei überprüfte daraufhin mehrere tausend ins Fahndungsraster passende Wagen in der Region. Am 26. Januar 2011 nahm die Polizei den 45-jährigen Familienvater Olaf H. als Tatverdächtigen fest. Der Mann führte die Ermittler schließlich zur Leiche des Jungen. Er gab unter anderem an, dass er die Tat aus Frust im Job begangen habe. In einem Waldstück bei Kerken hatte er den zufällig aufgegabelten Mirko missbraucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass Olaf H. den Jungen dann getötet hat, um diese Straftaten zu verdecken.
Man fand Mirko am 26.01.2011. Bis zu diesem Tag hattet ihr wahrscheinlich immer auch noch Hoffnung, dass er vielleicht doch lebt, dass irgendwie alles gut werden könnte. Aber dann, ja, habt ihr Sicherheit bekommen. Kannst du dich erinnern, wie du diesen Tag erlebt hast, Sandra?
Sind die Beamten schon am Morgen da gewesen? Weil das war so ein Routinetag, wo man nochmal so ein bisschen Feedback gegeben hat, was passiert. Und dann haben sie schon gesagt, dass sie alles eigentlich über den Haufen schmeißen, weil sie da eine Vermutung haben und jemanden im Auge haben, der der Täter sein könnte. Wobei wir das zwischendurch schon mal gehört hatten und ich gedacht habe, naja, ob das wirklich so ist. Aber innerlich habe ich dann schon gedacht, doch, du musst Reinhard Bescheid geben, weil er zu dem Zeitpunkt auch wieder arbeiten war. Habe ihn angerufen und man ist dann so in den Tag gegangen und den Gedanken immer, was werde ich als nächstes erfahren oder wann kommt's? Und dann ging es plötzlich doch schneller, als ich dachte, weil ich bin dann nachmittags noch mit dem Hund unterwegs gewesen, haben die Kinder mich auf Handy angerufen, Mama, komm schnell nach Hause, das Haus ist voll mit Opferschutz. Und ich habe dann noch mehr Stimmen gehört, wo ich nicht zuordnen konnte, wer ist das? Bin dann nach Hause gekommen und habe dann einen ganz lieben aus unserem Bund, den Präses, im Haus sitzen gehabt, den Roman Siewert. Und als ich ihn gesehen habe, ist in mir irgendwie was passiert, wo ich gedacht habe, okay, du kriegst jetzt was zu hören, was du dir nicht wünschst. Weil das halt so plötzlich war, dass sie alle da waren. Und dann haben wir uns um den Tisch gesetzt, weiß ich noch, und die Kinder haben im Wohnzimmer für sich noch Fernsehen geguckt und ja, dann haben wir mitgeteilt bekommen, dass man einen Täter hat und dass der es auch diesmal, dass sie sich sicher sind, dass er es ist und dass halt die Polizei auch geführt wurde zu Mirkos Leiche. Und das war für uns, also in dem Moment irgendwie wie so ein Schlag vom Kopf und ich habe gemerkt, wie ich so ein Kopfkino hatte, wo ich Mirkos komplettes Leben, was ich so mit ihm erlebt habe, sich abgespielt hat und es hat mich total zerrissen innerlich, weil man gemerkt hat, es ist jetzt ein Stück was verloren gegangen, was man total geliebt hat und andererseits hat sich aber auch Freude bereit gemacht, weil wir endlich so einen Schlussstrich drunter ziehen konnten unter diese 145 Tage, weil es schon ganz schön nervenaufreibend war. Also hatte man so beides. Einerseits hätte ich am liebsten gejubelt, weil ich wusste, Mirko hat es jetzt geschafft. Und andererseits habe ich aber Rotz und Wasser geheult, weil halt der Schmerz da war, sein Kind zu verlieren. Und das war schon nicht einfach. Und wir sind dann halt mit unserem guten Freund zu unseren Eltern getrennt gefahren, um es denen mitzuteilen. Und selbst da bin ich zu meinen Eltern nur rein. Meine Mutter hat mich gesehen und wir haben keine Worte gebraucht, sondern haben uns nur in den Armen gelegen. Und ein Stück weit aber auch Gott Danke gesagt, dass wir wissen, dass Mirko bei ihm ist.
Ja, ich habe dann Mirko beerdigt und einen neuen Alltag ohne ihn aufgebaut. Wie habt ihr das geschafft, nur ohne als Familie oder auch persönlich da zu zerbrechen oder auseinanderzubrechen?
Also es ist schon für uns nicht so der Sprung gewesen, weil wir Mirko ja schon 145 Tage nicht hatten und uns da auch damit schon auseinandergesetzt haben, wie geht unser Leben weiter? Reinhard hat gerade gesagt, er ist nach 2 Monaten auch wieder arbeiten gegangen. Ich habe ein bisschen länger zu Hause verbracht und habe dann aber auch irgendwann gesagt, ich möchte wieder zur Arbeit gehen, Alltag genießen, weil ich nicht weiß, über wie viele Jahre zieht sich das noch hin. Es gibt Fälle, da warten die Menschen 10, 20, 30 Jahre oder erfahren überhaupt nichts über ihre Kinder. Und da habe ich gedacht, da möchte ich nicht irgendwie zu Hause versauern, sondern möchte wieder Alltag leben. So hatten wir eigentlich schon so einen Alltagsrhythmus vorher. Und dann kam halt der Break, Mirko ist gefunden. Und jetzt musste man sich bewusst machen, ja, er kommt tatsächlich nicht mehr nach Hause. Und ich weiß, wir sind zum Gottesdienst gefahren und Reinhard hat dann gefragt, sind wir alle da? 1, 2, 3, 4, nee, stopp mal. Dann haben alle gesagt, Nummer 4 kommt nicht, ne? Oder ist nicht mehr. Und das hat eine ganze Zeit gebraucht. Auch wenn ich gekocht habe oder eingekauft habe für die Familie, ich habe immer 6 gedacht. Und es ist heute noch, dass ich mich erwische, wenn ich für die Kinder was mitbringen möchte, dass ich 4 Teile packe und denke, ach nee, brauchst du ja gar nicht, es reichen drei. Ne? Das sind so diese alltäglichen Dinge, wo man sich immer wieder noch ertappt, ja, in den alten Trott reinzukommen. Aber wir haben es halt ganz schnell geschafft, auch da Alltag wieder zu leben. Und tauschen uns auch heute noch aus, wie war Mirko oder was haben wir mit ihm erlebt, je nachdem, wo man hinfährt. Es ist nicht so, dass wir ihn total abschreiben, sondern man ist immer irgendwo noch mal erinnert und spricht auch drüber, weil er halt ein markantes Kind war, wo ich auch mit Menschen viel ins Gespräch komme und ihnen dann Tipps geben kann, die ich halt durch Mirko erlebt habe. Und von daher war für uns und auch für die Kinder Alltagleben ganz schnell eigentlich wieder da. Und sie sind auch ganz normal zur Schule gegangen mit ein paar Tagen Auszeit wegen Beerdigung und so. Und das war schon ja, für alle dann wieder normal. Und mittlerweile ist es halt so, dass man selbst den Geburtstag von Mirko, man denkt dran, aber es, die Kinder sagen, was sollen wir da jetzt groß noch machen? Irgendwie feiern oder sonst was ist nicht. Wir wissen, er hätte heute Geburtstag, aber das verläuft irgendwie so ein bisschen, das wird immer matter und ist nicht mehr so markant, wie es am Anfang war.
Eine Frage an dich, Reinhard. Wir haben schon gehört, du bist dann wieder zur Arbeit gegangen. Was würdest du Menschen raten, wie man mit Betroffenen in so einer Situation umgeht? Also Menschen, die vielleicht ähnliche schwere Schicksalsschläge erlebt haben. Also was hat dir geholfen oder kannst du irgendwie sagen, wie so im Umgang auch wieder so mit Arbeitskollegen?
Ja gut, bei mir war schon auch der Drang eigentlich sehr nahe, die relative Art, will ich jetzt behaupten, von Normalität wiederherzustellen, obwohl es ja eine Ausnahmesituation ist und wohl auch immer bleiben wird. Nur man lernt immer natürlich besser, damit umzugehen. Und da wir ja, sag mal, auch eine gute Zeit hatten, im Nachhinein gesagt, kann ich es sehen, in dem Zeitpunkt, wenn man drin ist, ist das alles gar nicht gut. Aber dass wir so eine intensive Zeit hatten als Familie, das hat mir sehr gut geholfen, dass wir Austausch hatten. Wir hatten auch uns ganz bewusst dazu auch die Zeit genommen zum Beten und auch zum Bibellesen